Ja, wir freuen uns, dass uns Bruder Mario Neitzel heute bereit ist, mit einem Vortrag zu dienen. Und er dient uns mit dem Thema Sicherheit in einer unruhigen Welt. Bitte, Bruder Neitzel.
Es gibt heute Dinge, zahlreiche Dinge, die uns das Gefühl der Sicherheit rauben. Wir wollen mal ein paar Beispiele nennen. Zum Beispiel, ich persönlich bin nicht mehr so gerne abends unterwegs. Oder wenn es später wird, so nachts, ne, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir haben gehört, da ist so in letzter Zeit so einiges passiert und man hat so ein unruhiges Gefühl. Selbst auch Tempelhof, früher ganz ruhiger Bezirk gewesen. Heute nicht mehr so ruhig. Gibt es auch schon so ein paar Ecken, die man dann doch eher meidet. Und solche Dinge macht man vielleicht doch eher unbewusst, gar nicht so bewusst, eher unbewusst. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Waren vor ein paar Wochen, ein Wochenende in Wernigerode. Freitag nach der Arbeit losgefahren und da fährt man so erst Autobahn, vielleicht kennt jemand die Strecke, später kommt dann so eine Landstraße, fährt man so eine Landstraße, ellenlang diese Landstraße, die zieht sich und geht gar nicht durch die Ortschaften durch, sondern irgendwie drumherum. Zweispurige Straße wird auch noch gebaut und das ist so eine Straße, ist immer so ein leichter Hügel und so eine weiten Kurven und so. Und ungünstig zum Überholen. Und da war vor uns ein LKW gewesen. LKWs dürfen auf der Landstraße nur 60 km/h fahren. Und der hat das auch gemacht. Der ist auch nur 60 km/h gefahren. Vor mir noch ein Berliner, eine Frau. Die hat sich nicht getraut zu überholen. Keine Diskriminierung jetzt, weil ich habe es zweimal probiert, zwei Ansätze gemacht und habe zweimal abgebrochen, weil ich auch dachte, irgendwie mein Auto schafft es nicht, auch nicht mit dem Gang runter und so. Und dachte, nee, lass mal lieber sein. Das war natürlich ein Dorn im Auge für die Autofahrer hinter uns. Und oh, da war schon was los und so. Und die haben überholt den ganzen Konvoi und den LKW und dann die Kurve. Und ich denke, was machen die da? Man hat schon von vorne Autos entgegenkommen sehen und da bleibt einem fast das Herz stehen, wenn man das so beobachtet. Ne? Oh, na ja, irgendwann war der LKW weg und die Frau auch. Und ich bin dann auch in Wernigerode angekommen, im Hotel dann, Radio angemacht und Nachrichten. Und was war? Auf dieser Landstraße, noch am Abend, schwerer Unfall, 5 Stunden war die Straße gesperrt, eine 29-Jährige hat ihr Leben verloren, weil ein 57-Jähriger ein riskantes Überholmanöver gemacht hat. Tja, da musste nun eine 29-Jährige sterben. Interessanterweise im Verkehr sind es ja oftmals Unschuldige, die sterben, die mit der Sache vielleicht gar nichts zu tun hatten. Und ich kann euch sagen, das ist ein Gefühl, wenn man das so hört. Oder wird man aber ganz schön unruhig, weil man denkt ja auch so, du musst ja noch nach Hause kommen, du musst die Straße ja auch wieder nach Hause fahren. Also irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Das vielleicht mal so zwei Beispiele. Wir könnten viele, viele Beispiele nennen, um zu zeigen, jeder so für sich hat irgend so einen Punkt, der ihn irgendwo beunruhigt in dieser heutigen Welt. Das, was um uns herum so passiert. Es gibt ja so viel, was da so passiert. Und das ist etwas, was uns die Lebensqualität ja auch raubt. Unbewusst vielleicht manchmal, aber man geht eben abends nicht mehr raus. Oder man macht sich Sorgen um die Familie, ne, um den Ehepartner, wenn der unterwegs ist, oder um die Kinder, wenn die unterwegs sind. Da macht man sich Sorgen, was könnte da passieren? Und da fragt man sich, gibt es denn eine Möglichkeit in der heutigen Zeit, wo so viel passiert, sich irgendwie sicher zu fühlen? Weil alleine ja schon dieser Gedanke beunruhigt. Und um diese Frage klären zu können, müsste man vielleicht erstmal gründen, ja, warum ist denn diese Welt heute so unruhig geworden? Dann kann man nämlich diese Frage viel besser angehen und das wollen wir jetzt mal machen. Da ist interessant, dass Ende des 19. Jahrhunderts, da gab es so einige Glaubensgemeinschaften, die gesagt haben, 1914 muss ein ganz besonderes Jahr werden. Und eine dieser Religionsgemeinschaften war auch die Bibelforscher unter der Leitung von C.T. Russell. Auch sie meinten, 1914 müsste ein ganz besonderes Jahr werden. Und das haben sie gestützt auf die Worte aus Lukas 21, Vers 24, wo Jesus davon spricht, dass Jerusalem von den Nationen zertreten werden wird, bis die bestimmten Zeiten dieser Nation erfüllt werden würden. Und Daniel Kapitel 4, wo es um 7 Zeiten geht, die vergehen sollten, bis das Königreich wieder aufgerichtet werden wird. Und da ist man eben auf dieses Jahr 1914 gekommen, wie man das so berechnet hat. Und als dann 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, hieß es in The World, also damals führende Zeitung New Yorks, also da in der Beilage, durch den Ausbruch des schrecklichen Krieges in Europa hat sich eine außergewöhnliche Prophezeiung erfüllt. Blickt nach dem Jahr 1914 aus, ist der Ruf von hunderten reisender Evangelisten gewesen, die als Vertreter dieses befremden Glaubens, also in Verbindung jetzt mit Rasse, Land auf, Land abzogen und die Lehre verkündigten, dass das Königreich Gottes herbeigekommen sei. Interessant. Auch Historiker haben anerkannt, dass dieses Jahr 1914 ein ganz besonderes Jahr war, so rückblickend. Und da will ich mal General Charles de Gaulle zitieren. Der hat 1968 Folgendes gesagt. Mal ganz genau zuhören, was der gesagt hat. Ein bisschen lang, aber mal ganz genau zuhören. Ein halbes Jahrhundert ist vergangen, doch die Narbe an Leib und Seele, die die Tragödie des Ersten Weltkriegs bei den Nationen hinterlassen hat, ist nicht verwunden. Die physischen und moralischen Ausmaße dieser Tortur waren derartig, dass nichts von dem, was übrig blieb, noch so war wie zuvor. Die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit, Staatssysteme, nationale Grenzen, Gesetze, Streitkräfte, zwischenstaatliche Beziehungen, aber auch Ideologien, Familienleben, Vermögen, Stellung, persönliche Beziehungen, alles war von Grund auf anders geworden. Die Menschheit hat ihr Gleichgewicht verloren und hat es bis auf den heutigen Tag nicht wiedergefunden. Das ist interessant, er spricht ja hier nicht nur von Staatssystemen oder von nationalen Grenzen oder von Gesetzen, nein, er spricht auch davon, dass Ideologien, Familienleben, Vermögen, Stellung und persönliche Beziehungen ganz anders waren als vor 1914. Bis 1914 haben die Menschen gedacht, die haben an eine goldene Zukunft geglaubt. Die haben gesagt, jetzt geht's aufwärts, Wirtschaft, da alles wunderbar, war fantastisch und jetzt kommt. Und dann kam dieses Jahr 1914 und auf einmal Knick. Totaler Knick, alles war ganz anders geworden. Und es ist begeisternd festzustellen, dass Jesus Christus im ersten Jahrhundert diese Zustände oder das, was passieren würde, schon vorausgesagt hat. Dinge, die passieren sollten, die den heute lebenden Menschen das Gefühl der Sicherheit rauben sollten und gleichzeitig in Verbindung mit seiner unsichtbaren Gegenwart stehen würden. Und wir wollen uns mal ansehen, was er gesagt hat. In Matthäus 24. Matthäus 24 übrigens wird uns jetzt eine ganze Weile beschäftigen, auch Matthäus 25. Vielleicht habt ihr da was, was ihr da reinlegen könnt. Wir werden immer wieder drauf zurückkommen. Jesus kommt darauf zu sprechen, was heute so geschehen sollte, nachdem ihm seine Jünger eine Frage gestellt haben. Die Frage schauen wir uns mal an. Matthäus 24, Vers 3 zunächst. Da heißt es, als er auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sag uns, wann werden diese Dinge geschehen und was wird das Zeichen deiner Gegenwart und des Abschlusses des Systems der Dinge sein? Es ist interessant, was sie wissen wollten von Jesus Christus. Ne? Was wird das Zeichen deiner Gegenwart sein und das Zeichen des Abschlusses des Systems der Dinge? Und das, was Jesus Christus jetzt darauf sagt, ist für uns so bedeutend. Wir schauen uns mal die Verse 6 bis 8 an. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsberichten hören. Seht zu, dass ihr nicht erschreckt, denn diese Dinge müssen geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn Nation wird sich gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es wird Lebensmittelknappheit und Erdbeben an einem Ort nach dem anderen geben. Alle diese Dinge sind ein Anfang der Bedrängniswehen. Befassen wir uns doch mal etwas eingehender mit diesen Worten. Zum Beispiel mit den Versen 6 und 7. Ja, hieß es ja, ihr werdet von Kriegen und Kriegsberichten hören, denn Nation wird sich gegen Nationen erheben. In dem Parallelbericht in Lukas 21, also Lukas berichtet ja das gleiche Geschehen, und da schreibt der Lukas, dass Jesus gesagt hat im Vers 9, ihr werdet von Kriegen und Unruhen hören. Unruhen, unruhige Welt. Interessant. Seit dem Ersten Weltkrieg, seit 1914, hat sich auch die Qualität der Kriege extrem geändert. Ne? Also seitdem wird auch die zivile Bevölkerung mit in den Krieg reingezogen. Das war vorher nicht so. Also es sei denn, es war ein Bürgerkrieg, aber da hat man noch Mann gegen Mann gekämpft, ne? Soldaten gegen Soldaten. Aber im Ersten Weltkrieg war alles anders. Die Technik war ganz anders. U-Boote, Flugzeuge sind eingesetzt worden. Man hatte ganz Bomben, ganz andere Dinge. Und man schätzt, dass gegen Ende des Krieges 93% der Weltbevölkerung in Mitleidenschaft gezogen worden war. Das gab es nie zuvor. Das entspricht aber dem, was in Offenbarung 6, Vers 4 steht. Offenbarung 6, Vers 4, das ist eine Vision, die der Johannes hatte, der die Offenbarung ja geschrieben hat. Und er sieht da etwas, auch Beunruhigendes. Offenbarung 6, Vers 4. Was sieht er? Und ein anderes, ein feuerfarbenes Pferd kam hervor und dem, der darauf saß, wurde gewährt, den Frieden von der Erde wegzunehmen, sodass sie einander hinschlachten würden und ein großes Schwert wurde ihm gegeben. Ja, eine wahrhaft grauenerregende Vision, die der Johannes hier hatte. Und das ist eindeutig, was diese Vision verdeutlichen soll. Krieg, aber nicht den gerechten, von Gott geführten Krieg, sondern grausame, von Menschen geführte Kriege mit sehr viel Blut, mit sehr viel Blutvergießen. Konrad Adenauer sagte, seit 1914 führen die Menschen kein sicheres und ruhiges Leben mehr. Ja, tatsächlich, diesem Reiter ist gewährt worden, den Frieden von der Erde wegzunehmen. Genauso, wie das hier steht. Kommen wir zurück zu Matthäus 24. Matthäus 24, da schauen wir uns nochmal den Vers 7 an. Da hieß es ja, der Nation wird sich gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es wird Lebensmittelknappheit und Erdbeben an einem Ort nach dem anderen geben. Es wird Lebensmittelknappheit geben, obwohl auf der Welt immer noch Lebensmittel im Überfluss produziert werden, herrscht Lebensmittelknappheit in einigen Regionen. Wir schauen nach Afrika zum Beispiel. Was geht da los? Warum ist das so? Warum Lebensmittelknappheit, wo doch so viel da ist? Es gibt verschiedene Gründe. Mitunter, es ist ja nicht so wie in unserem Land, haben die Menschen kein Geld, sich überhaupt Land zu kaufen. Die müssen sich erstmal Land kaufen, damit die erstmal was anbauen können und davon leben können. Obwohl das ja in unserem Land auch nicht anders ist. Du kannst eine große, so ein Kühlregal haben mit 100 verschiedenen Sorten Fleischsalat oder sowas. Aber wenn du kein Geld hast, dann kannst du vor dem Kühlregal verhungern. Und das geht mal ganz schnell in der heutigen Zeit auch bei uns heute, dass man kein Geld mehr hat. Mitunter sind auch Kriege daran schuld. Es gibt nicht wenige Felder in ehemaligen Kriegsgebieten, die vollkommen vermint sind. Da kann man nichts mehr anbauen. Man müsste ja erstmal die Minen räumen. Und ob man das so zuverlässig hinkriegt, weiß man nicht. Diese Felder können nicht mehr bebaut werden. Auch das sind Gründe, warum es Lebensmittelknappheit gibt. Wir sehen also, dass die Menschen selbst daran schuld sind. Auch wenn wir da nach Somalia schauen, das hat politische Gründe, warum die Leute da nichts zu essen haben, warum das da so schlimm ist. Hier wurde ja auch von Erdbeben gesprochen. Erdbeben an einem Ort nach dem anderen. Wir brauchen nur nach Fukushima zu gucken. Fukushima, also Japan, Neuseeland war dieses Jahr dann, ich weiß jetzt nicht mehr, war es Spanien oder Italien. In irgendeinem Land war es vorhergesagt, im anderen Land war dann das Erdbeben. In Japan war es ja mehrfach gewesen. Ein Erdbeben nach dem anderen. Ist genauso gekommen, genauso wie Jesus Christus das gesagt hat. 1984 haben sich mal Wissenschaftler zusammengesetzt und haben mal die Erdbeben so zusammengefasst nach Kategorien. Und da hat man sich mal damit mit Erdbeben befasst, die mindestens eine 7,5 auf der Richterskala erreichten, einen Sachschaden von wenigstens 5 Millionen US-Dollar oder 100 oder mehr Todesopfer forderten. Und die hat man mal so aufgelöst, so hat sich das mal angesehen. Und dann hat man festgestellt, dass während der 2000 Jahre vor 1914 856 solcher Erdbeben war und in nur 69 Jahren nach 1914 605 solcher Erdbeben. Das bedeutet, dass in diesen Jahren nach 1914 diese Quote 20 Mal höher war als in diesen 2000 Jahren vor 1914. Das ist doch Wahnsinn. Woher kommt das? Wir wissen das nicht genau. Da gibt es die unterschiedlichsten Theorien. Aber es ist höchstwahrscheinlich, dass die Menschen auch hieran selbst schuld sind. Es ist auch egal, wer daran schuld ist. Wichtig ist, dass Jesus Christus das vorhergesagt hat und dass das so eingetreten ist. Jetzt kommen wir mal zum Parallelbericht zu dem, was wir jetzt so betrachten. Lukas 21. Lukas 21. Wir lesen da den Vers 11. Da heißt es, und es wird große Erdbeben geben und an einem Ort nach dem anderen Seuchen und Lebensmittelknappheit. Auch wird es furchteinflößende Anblicke und große Zeichen vom Himmel her geben. Ja, obwohl die Medizin fortgeschrittener ist denn je, hat unsere Zeit auch erlebt, dass es neue Krankheiten gegeben hat, Seuchen aufgetreten ist. Da ist kein Jahr vergangen, auch in Deutschland nicht, wo es irgendeine Seuche gab. Dieses Jahr war es Ehek. Davor weiß ich nicht, was hatten wir, Schweinepest und Vogelgrippe und sowas alles. Jedes Jahr war irgendwas, was die Menschen auch hier in Deutschland beschäftigt hat. Aber wir können auch in andere Länder schauen und sehen auch da Seuchengefahr, gerade da, wo auch Hochwasser war oder Seuchen sind ausgebrochen vielleicht. Seit 1973 sind mindestens noch 30 bislang unbekannte Krankheitserreger aufgetreten. Das HIV-Virus, das Ebola-Virus, das Hepatitis-C-Virus, Nipah-Virus und so weiter und so weiter. Und gegen manche Krankheiten gibt es bis heute keine Behandlungsmethoden. Das ist genauso gekommen, wie gesagt. Und ich sage ja, wenn man bis jetzt nicht daran geglaubt hätte, dass das, was Jesus hier sagt, schon wirklich sich erfüllt hätte. In diesem Jahr hat sich alles erfüllt. All diese Sachen, die wir jetzt besprochen haben, haben wir dieses Jahr in den Nachrichten gehabt. Alles. Das ist ja furchtbar, kann man sagen. Ja, furchtbar. Das beunruhigt mich ja. Furchtbare Nachrichten. Warum haben wir das denn überhaupt betrachtet? Die Eingangsfrage war ja, warum ist die heutige Welt so unruhig? Und das ist die Antwort. Die Antwort ist, Jesus kündigt da an, dass seine unsichtbare Gegenwart von Kriegen, Hungersnot, Erdbeben und Seuchen gekennzeichnet werden. Ja, ist er jetzt daran schuld? Ist ja unglaublich. Nein, das wäre eine falsche Schlussfolgerung. Er ist nicht daran schuld. Aber Jesus Christus wusste schon vor 2000 Jahren, dass er seine Königreichsmacht antreten würde und was die erste Amtshandlung sein würde. Er wusste, dass er Satan, seinen Widersacher, aus dem Himmel schmeißen würde, aus diesem himmlischen Bereich auf die Erde runterschmeißen würde. Und er kannte ihn ganz genau. Er wusste, wie Satan darauf reagiert und was das für Auswirkungen hier auf die Erde hat. Ganz einfach. Das heißt, Jesus Christus hat seine Königreichsmacht angetreten und wir sind nur noch einen Schritt vor dem großen Crash entfernt, also vor der großen Drangsal, dann, wenn alles erledigt sein wird. Jesus Christus wusste, wozu das führt, wenn wir nochmal Lukas 21 uns ansehen, den Vers 26, da sagt er sogar, während die Menschen ohnmächtig werden vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über die bewohnte Erde kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. So weit würde das also noch gehen oder wird es noch gehen, dass die Menschen wirklich ohnmächtig sind vor Furcht der Dinge, die da noch auf sie zukommen. Jetzt, wo wir das geklärt haben, wo wir wissen, was kommt, wir müssen uns ja darüber auch keine großen Sorgen machen, weil Jesus das vorhergesagt hat. Wir sehen auch, dass das alles eingetreten ist. Aber jetzt, wo wir das geklärt haben, warum die heutige Welt so unsicher ist, können wir uns auch an die Klärung der Frage machen, wie wir heute Sicherheit finden können. In Psalm 46, Vers 1 heißt es, Gott ist uns Zuflucht und Stärke, eine Hilfe, die in Bedrängnissen leicht zu finden ist. Demgemäß können wir also bei Jehova Gott unsere Zuflucht suchen. Allerdings gibt es dazu auch gewisse Voraussetzungen. Man muss daran glauben, dass er uns Zuflucht ist. Also glauben jetzt nicht in dem Sinne, oh, ich glaube da mal, dass es da einen Gott gibt und dass der das schon irgendwie macht, sondern glauben heißt wirklich überzeugt davon sein, dass es einen Gott gibt und dass er sich um uns kümmert und dass er das, was er uns in seinem Wort schreibt, auch umsetzt. Die Heilige Schrift sagt ja auch, dass wir Gott in Geist und Wahrheit anbeten sollten. Und dieser Gedanke wird ganz interessant gestützt in Sprüche 18, Vers 10. Eine sehr schöne Bibelstelle. Sprüche 18, Vers 10. Da heißt es, der Name Jehovas ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft hinein und wird beschützt. Das ist ein interessantes Bild. Vor einigen Jahren, das ist schon eine ganze Weile her, da war ich mal unterwegs, so im Erzgebirge mit Familie so ein bisschen. Und im Erzgebirge gibt es wunderschöne Burgen. Und da haben wir uns auch so eine Burg angesehen, fast eine persönliche Führung gehabt, war kein anderer da, war nur eine kleine Burg. Stellt euch mal so eine Burg vor, so richtig aus Feldsteinen gebaut, so richtig schön massiv. Und da war auch, ja, also der Fluss wäre jetzt übertrieben, ein reißender Bach direkt neben der Burg. Und ja, dicke Mauer natürlich, man kommt in die Burg ein, schmale Gänge und so. Und mit einmal befand man sich oben auf der Mauer. Stellt euch vor, wir sind oben auf der Mauer, auf dieser Burg, alles aus Feldstein gebaut und schauen so direkt so in den Wald rein. Und da an der Mauer oben, da war ein Turm. Das ging nochmal richtig ordentlich hoch und ziemlich weit oben. Also ich möchte sagen, über 10 Meter war das bestimmt, da war ein Loch in dem Turm, ein Loch. Und da sagte der Burgführer zu uns, sicherlich haben Sie sich schon gefragt, was dieses Loch da oben bedeutet. Es gibt gewisse Fragen, die stelle ich mir nicht, aber gut, dass er die gestellt hat. Er hat uns nämlich erklärt, was das mit diesem Loch auf sich hat. Da sagt er, das war damals so gewesen, dass wenn die Burg angegriffen wurde, dann haben die Ritter gekämpft. Die haben gekämpft, gekämpft, gekämpft. Aber mitunter war eine Situation ja auch völlig aussichtslos gewesen. Und wenn die das gemerkt haben, dann waren die da oben auf der Mauer und sind an einer Strickleiter hoch in dieses Loch. haben da eine Tür zugemacht, also Strickleiter reingezogen, Tür zugemacht und waren da in Sicherheit, weil man hatte die Möglichkeit damals gar nicht da hochzukommen. Die hatten oben Proviant gehabt, um da 3 Tage sicher auszuharren. Und nach 3 Tagen war das denen da unten zu langweilig, sowieso hat zu lange gedauert und dann waren die weg und dann konnten die wieder rauskommen. So war das damals gewesen. Und dann hat er gesagt, dieses ganze Vorgehen nannte man Türmen. Ah, ja, Türm, heute eher ein Negativbeigeschmack, aber wenn wir mal bei diesem Bild bleiben, Türmen, dann sagt uns Sprüche 18, Vers 10 hier, wir sollen bei Gefahr zu Jehova türmen. Also, Strickleiter hoch, Strickleiter einziehen, Türchen zu und dann mal ruhig 3 Tage bleiben. Das ist doch interessant. Wie sieht denn das real aus? Wie können wir das dann real machen? In Philipper 4, Vers 6 und 7 bekommen wir den Hinweis. Philipper 4, Vers 6 und 7. Da heißt es, seid um nichts ängstlich besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen zusammen mit Danksagung eure Bitten bei Gott bekannt werden. Und der Frieden Gottes, der alles Denken übertrifft, wird euer Herz und eure Denkkraft durch Christus Jesus behüten. Also, wenn wir in Sorge sind, wenn wir uns mal wirklich, ich sag mal, wenn wir wirklich mal Angst haben durch diese Dinge, die um uns herum geschehen, türmen wir doch zu Jehova. Das heißt, Türchen zu und beten wir zu ihm. Beten, beten, vielleicht 3 Tage mal beten. Und der Apostel Paulus verspricht uns, der Frieden Gottes, der alles Denken übertrifft, wird unser Herz und unsere Denkkraft durch Christus Jesus behüten. Das bedeutet nicht, dass die Probleme gelöst sind, das nicht, aber ich möchte mal sagen, man bekommt so eine gewisse Teflon-Qualität. Also die Probleme sind da, aber sie prallen an einem ab. Das macht einem keine großen Sorgen mehr. Dafür kann Jehova sorgen. Kehren wir noch einmal zu Matthäus Kapitel 24 zurück. Wir wenden uns wieder den Worten Jesu Christi zu. Er nannte ja die Merkmale des Zeichens seiner unsichtbaren Gegenwart. Das hatten wir schon besprochen. Und in Versen 37 bis 39 gibt er uns einen Hinweis darauf, was uns heute noch erwartet. Da heißt es, denn gerade so wie die Tage Noahs waren, so wird die Gegenwart des Menschensohnes sein. Denn so, wie sie in jenen Tagen vor der Sintflut waren, sie aßen und tranken, Männer heirateten und Frauen wurden verheiratet, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie nahmen keine Kenntnis davon, bis die Sintflut kam und sie alle wegraffte. So wird die Gegenwart des Menschensohnes sein. Aha, das ist ja interessant. So wird also die Gegenwart des Menschensohnes sein. Also genauso wie es damals war, ne, die Menschen haben gefeiert, die haben ihr Leben gelebt, die haben geheiratet und Partys gemacht, das musste mal mehr werden. So würde die Zeit seiner Gegenwart auch sein. Und wir brauchen bloß rausgucken. Ja, in der Tat, die Leute feiern, das muss immer mehr werden und immer toller und wunderbarer und sowas. Und aber von dem, was Jehova oder überhaupt, dass es einen Gott gibt, davon nehmen sie gar keine Kenntnis mehr. Aber was geschah denn damals? Was passierte denn? Was hat Jehova getan? 2. Petrus 2, die Verse 5, 6 und 9. Wollen wir dazu mal lesen. 2. Petrus 2, die Verse 5, 6 und 9. Da heißt es, und er hielt sich nicht davon zurück, eine ehemalige Welt zu strafen, sondern hielt Noah, einen Prediger der Gerechtigkeit, mit 7 anderen in Sicherheit, als er eine Sintflut über eine Welt gottloser Menschen brachte. Und indem er die Städte Sodom und Gomorra einäscherte, verurteilte er sie, wodurch er sie Gottlosen als ein Beispiel kommender Dinge hinstellte. Vers 9. Jehova weiß, Menschen von Gott Ergebenheit aus der Prüfung zu befreien, Ungerechte aber für den Tag des Gerichts zu ihrer Abschneidung aufzubehalten. Jehova hielt sich damals nicht zurück, eine gottlose Welt zu strafen. Aber er hat da nicht blindlings reingehauen, so zack, jetzt alles weg oder so. Nein, es gab Menschen, die in der damaligen Zelt überlebt haben. Das war Noah. Also wenn wir bei der Sintflut bleiben, das war Noah und seine Familie. Noah ist ja dafür bekannt, dass er die Arche gebaut hat. Haben die auch damals gesagt, was ist denn jetzt mit dem los? Da baut er da so einen riesen Kasten und sowas. Aber er wird ja auch hier ein Prediger der Gerechtigkeit genannt. Aber Zeitgenossen damals nahmen eben keine Kenntnis von der Botschaft, die er da verbreitet hat. Und genauso ist es heute wieder. Wir müssen uns genauso wie Noah damals in einen Ort der Sicherheit begeben. Na, was bedeutet denn? Müssen wir jetzt eine Arche bauen? Ich glaube, wir würden an den Behörden scheitern. Die Sintflut wäre da und wir hätten noch keine Arche gebaut. Außerdem hat Jehova gesagt, es wird keine Sintflut mehr geben. Also brauchen wir auch keine Arche bauen. Diese Arche stellt was Sinnbildliches dar. Diese Arche stellt das geistige Paradies dar. Es ist der Zustand eines wiederhergestellten friedlichen Verhältnisses zu Gott. Der Satz ist sehr interessant, ich muss ihn immer ablesen. Es ist der Zustand eines wiederhergestellten friedlichen Verhältnisses zu Gott. Ist sehr zusammengefasst, verlangt unbedingt nach einer Erklärung. Was bedeutet das? Was bedeutet dieser Satz? Jehovas Zeugen zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie Gottes Wort wirklich schätzen. Sie erkennen das wirklich als Gottes Wort an. Sie studieren jeder persönlich Gottes Wort. Also sie geben sich nicht damit zufrieden, nur eine allgemeine Kenntnis ihrer Religion zu erlangen. Nein, jeder persönlich liest um Gottes Wort, studiert darin und eignet sich eine Erkenntnis an. Aber auch das reicht nicht, diese Erkenntnis. Man muss auch das anwenden, was man studiert. Der Apostel Paulus nennt in Galater 5, Vers 22 und 23 Eigenschaften, die als Frucht des Geistes bezeichnet werden. Also Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Glauben, Milde und Selbstbeherrschung. Und wenn man durch sein Studium, durch diese Erkenntnis, wenn man das anwendet, wird man automatisch diese Eigenschaften hervorbringen. Und wenn man diese Eigenschaften hervorbringt, dann befindet man sich in einem guten Verhältnis, in einem friedlichen Verhältnis zu Gott. Das ist also dieses geistige Paradies, wo wir unbedingt hinkommen müssen. Unbedingt zu diesem geistigen Paradies, weil nämlich diese unsichere, böse Welt, die wir da draußen haben, schon bald ihr Ende finden wird. Und dann wird auch das buchstäbliche Paradies kommen. Dieser buchstäbliche, gartenähnliche Erde, umgestaltete Erde, wo dann auch tatsächlich Frieden herrschen wird. Wie wird das aber geschehen? Jesus Christus sagte selbst über sich in Matthäus 25. Jetzt kommen wir zu Matthäus 25 in den Versen 31 bis 33. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit gekommen sein wird und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf seinen Thron der Herrlichkeit setzen und alle Nationen werden vor ihm versammelt werden und er wird Menschen voneinander trennen, so wie ein Hirt die Schafe von den Ziegenböcken trennt. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Was die Schafe betrifft, die hier angesprochen werden, also Jesus Christus führt dieses Trennungswerk durch, er trennt Schafe vom Böcken, und was diese Schafe betrifft, sie haben eine sehr, also wunderbare Zukunft vor Augen. Das sagt er nämlich im Vers 46. Also nicht erschrecken, jetzt ist erst von den Bösen die Rede. Und diese werden in die ewige Abschneidung weggehen. Die Gerechten aber in das ewige Leben. Oh. Ewiges Leben. Also das ist doch eine tolle Aussicht. Da möchte ich schon gerne Schaf sein. Wann wird man denn als Schaf betrachtet von Jesus Christus? Was muss man denn dazu tun? Er gibt die Antwort auch in den Versen davor. Das schauen wir uns mal an, Matthäus 25, die Verse 34 bis 40. Wie kann man Schaf werden? Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet worden seid. Erbt das Königreich, das von der Grundlegung der Welt an für euch bereitet ist. Denn ich wurde hungrig und ihr gabt mir etwas zu essen. Ich wurde durstig und ihr gabt mir etwas zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr nahmt mich gastfreundlich auf. Nackt und ihr bekleidetet mich. Ich wurde krank und ihr saht nach mir. Ich war im Gefängnis und ihr kam zu mir. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben dir etwas zu trinken? Wann sahen wir dich als ein Fremden und nahmen dich gastfreundlich auf und nackt und bekleideten dich? Wann sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird ihnen erwidern und sagen, wahrlich, ich sage euch, in dem Maße, wie ihr es einem der geringsten dieser meiner Brüder getan habt, habt ihr es mir getan. Jesus Christus spricht hier von seinen geistigen Brüdern. Das ist eine gewisse Gruppe, genau genommen 144.000 nach Offenbarung, die mit ihm im Himmel regieren wird. Ein Teil dieser 144.000 befindet sich hier noch auf der Erde. Das ist der Überrest. Aber wir waren ja bei der Frage, wann wird man als Schaf betrachtet? Nun, Jesus sagt hier, wenn man seine geistigen Brüder unterstützt, genauso wie die Söhne Noahs damals den Noah geholfen haben, die Arche zu bauen, müssen wir auch daran arbeiten, an dieser geistigen Arche zu bauen. So können wir diese geistigen Brüder unterstützen. Darüber haben wir ja schon gesprochen, wie wir das tun können. Aber es war ja auch davon die Rede, dass Noah ein Prediger der Gerechtigkeit war. Und darin haben ihm seine Söhne auch unterstützt. Wenn wir also heute diese geistigen Brüder darin unterstützen, das ist das Wichtigste überhaupt, dieses Predigtwerk durchzuführen, diese gute Botschaft, von der wir gerade sprechen, den Menschen zu bringen, werden wir sie unterstützen. Und dann kann uns Jesus Christus auch als Schaf anerkennen. Lassen wir uns nicht irreführen. Satan gaukelt den Menschen mit falschen Versprechungen vor, Frieden und Sicherheit hervorzubringen. Aber er kann das gar nicht. Wer hat denn die Menschheit in diese Situation gestürzt, in der wir uns heute befinden? Das war Satan doch selbst. Und jetzt kommt er an und sagt den Menschen, ich bring Frieden und Sicherheit. Das ist doch lachhaft. Das geht doch gar nicht. Nein, wir vertrauen auf 1. Thessalonicher 5, Vers 2 und 3. 1. Thessalonicher 5, Vers 2 und 3. Da heißt es, denn ihr selbst wisst sehr wohl, dass Jehovas Tag kommt, genauso kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wann immer sie sagen, Frieden und Sicherheit, dann wird plötzliche Vernichtung sie überfallen, wie die Geburtswehe eine Schwangere, und sie werden keinesfalls entrinnen. Ja, sämtliche Regierungen versprechen heute Frieden und Sicherheit, aber sie werden Frieden und Sicherheit nicht bringen können. Es gibt nur einen, der Frieden und Sicherheit bringen kann, und das ist Jehova Gott. Und er hat schon längst jemanden dazu bestimmt, der das umsetzen wird, das ist Jesus Christus und eben keine menschliche Regierung. Und obwohl die Welt heute so unsicher ist, dass man sich manchmal gar nicht mehr abends raustraut, gar nicht mehr traut, U-Bahn zu fahren, können wir aber in Sicherheit leben, wenn wir Zuflucht bei Jehova suchen, beim starken Turm. Türmen wir doch einfach mal zu Jehova. Machen wir doch mal das Kämmerchen zu und dann 3 Tage wirklich nur mit Jehova sprechen. Suchen wir Zuflucht in dieser geistigen Arche, in diesem geistigen Paradies, in dem wir studieren, fleißig studieren, die Erkenntnis aufnehmen, das umsetzen, was wir lernen, gute Eigenschaften hervorbringen, indem wir uns daran beteiligen, die gute Botschaft zu predigen. Jehova wird uns niemals verlassen, das hat er versprochen, Psalm öfter. Er wird uns niemals verlassen. Und auch keine Angst vor dem Tod. Leicht gesagt als getan. Aber Jesus sagt in Johannes 5, Vers 28 und 29, dass er die Toten zur Auferstehung bringen wird. Er hat das bewiesen, er kann das, das wird geschehen. Deswegen brauchen wir uns vor dem Tod nicht fürchten. Der Zustand der heutigen Welt macht den Menschen Angst. Wir aber, wir haben die schönste Zukunft vor Augen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ihr lieben Jugendlichen und Kinder, Freunde der Wahrheit, siehst du dich in der neuen Welt, so wie wir es zu Anfang gesungen haben, dann komm, lass uns was unternehmen, weil irgendwann ist es einfach zu spät.